Das sagt die Dame aber auf Englisch.
Ja,
auf
weil das.
So, ihr Lieben, Predigtext für den heutigen Sonntag ist aus dem Buch Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 50, Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef gehen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes und deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Das ist der letzte Abschnitt der Josefs Erzählung oder, wie in manchen theologischen Büchern auch steht, der Josefs Novelle. Das ist ein Buch Genesis, erstes Buch Mose, der größte Abschnitt, wo wirklich über 13 Kapitel diese Geschichte erzählt wird von Jakob und seinen 12 Söhnen und auch Josef, der damit auftaucht. Alles hat angefangen im Lande Kanaan. Da hat Jakob gesessen, gearbeitet, gelebt, hatte zusammen mit seiner Frau Lea, dann noch zwei Nebenfrauen, Bilha und Zilpa, 12 Söhne. Und da gab es noch die verstorbene Lieblingsfrau Rahel. Man kann man sich auch vorstellen, wenn man da zusammenhängt mit 12 Brüdern, es wird eine nicht unerhebliche Zahl an Schwestern gegeben haben, aber die wurden zu damaligen Zeiten nicht mitgezählt, waren nicht relevant. Aber ich vermute mal, es dürften so knapp 30 Geschwister gewesen sein. Jakob mit seinen 4 Frauen, also das dürften um die 30 gewesen sein. Aber 12 Söhne, das ist im Alten Testament einfach das Einzige, was zählt und was wichtig ist. Und da gab es Stress. Und dann kommt irgendwann dieser Lieblingssohn von Jakob, dieser Josef, und sagt seinem Bruder: Ich habe einen Traum gehabt, und in dem Traum gab es eine Sonne und die Sterne haben sich dann untergeordnet und sie haben die Sonne angebetet und hat gesagt: Und ich bin die Sonne. Und das fanden seine Brüder nicht so toll, dass er nun meinte, also er ist nun der Held, er ist nun der, dem sich alle beugen sollen. Und es hat ziemlich Stunk gegeben bei seinen Brüdern. Und dann sind die irgendwann mal wieder auf irgendeiner Karawane unterwegs und den Brüdern geht ihr Bruder Josef so sehr auf den Sack, dass sie irgendwann auf die glorreiche Idee kommen: Wisst ihr was? Den schmeißen wir in einen Brunnen, der trocken ist, und dem Vater sagen wir zu Hause, die wilden Tiere haben ihn zerrissen. Haben es gemacht, haben es getan, und dann sehen sie aber, dass noch andere kommen und verkaufen ihn um 20 Silberlinge. Ne? Also töten ist das eine, verkaufen bringt noch mehr. War schon etwas derb, was die Familienverhältnisse angeht. Und dann haben sie ihn als Sklave verkauft, ihren Bruder. So, die Geschichte weitergeht. Die Karawane, die ihn als Sklaven gekauft hat, zieht weiter nach Ägypten. In Ägypten hat er Kontakte zum Pharaoshof. Eine hübsche, vornehme Dame verliebt sich in ihn. Er verschmäht sie. Dafür landet er im Knast. Im Knast hat er einen Mithäftling, dem erzählt er, der erzählt ihm einen Traum. Er deutet seinen Traum, nämlich, dass er freigelassen wird. Der wird freigelassen. Der wiederum Freigelassene landet irgendwann beim Pharao. Der träumt auch, nämlich von 7 fetten Rindern und von 7 mageren Rindern. Keiner kann den Traum deuten. Dem ehemals Mitgefangenen fällt ein, da gab es doch diesen Josef, der konnte anscheinend Traum deuten. Holt ihn nochmal. Und Josef sagt dem Pharao: Das, was kommt, bedeutet, ihr werdet 7 fette Jahre haben, was die Ernte angeht. Und danach kommen 7 magere Jahre. Deswegen seht zu, dass ihr ganz viel Reserven bildet, dass ihr Lagerhäuser baut und dort die Kornernte einlagert für die 7 mageren Jahre. Und dann ernannte er den Josef noch zum Oberlagerverwalter, also für ganz Ägypten. Also schon eine ziemlich wichtige Rolle. Und wir wissen, in schlechten Zeiten, wer sind die wichtigsten Menschen, die die Essensvorräte haben und verwalten und kontrollieren. Wenn es richtig A kommt, sind das die wichtigsten Menschen. Es kommt so, es passiert. Und auch Kanaan wird heimgesucht von dieser Hungersnot. Und dann stellen die fest, dass in Ägypten gibt es noch Reserven und kommen dann also an den Pharaonenhof und stellen sich vor, dass wir was zu essen haben wollen, wollen Getreide kaufen. Und Josef erkennt seine Brüder, aber sie erkennen ihn nicht. Und dann kommt eine wilde Geschichte, nämlich, dass er dann einen der Söhne verhaftet und der kommt ins Gefängnis und sie sollen jetzt ihren Vater holen und den Vater holen sie aber nicht. Und dann kriegen sie aber beim zweiten Besuch mit, dass es tatsächlich ihr Bruder ist. Auf dem Rückweg packt er beim Benjamin dann noch einen goldenen Kelch aufs Kamel, den finden sie unterwegs, also kontrollieren und dann wird der Benjamin verhaftet. Und dann geht das hin und her, also wirklich schöne Psychodynamik, Gruppendynamik. Und die haben natürlich Schiss. Also die Brüder haben einfach Schiss. Wir haben unseren Bruder erst töten wollen in so einem alten Schacht, haben ihn dann verkauft gegen Geld. Nun ist er hier mit der mächtigste Mann am Hof des Pharaos, dass man dann so ein bisschen Sorge hat. Ne? Also wir sind ja nun im vorderen Bereich Kleinasien. Da waren die Verhältnisse noch ein bisschen derber, dass man an der Stelle als mächtiger Mann dann mal seine Brüder auch selber ausrottet. Wäre das Normale gewesen. Also da hätte sich keiner gewundert. Und alle, wenn Josef gesagt hätte, die mache ich platt, die töte ich. Hätten alle gesagt, genau, richtig. Da hätte es überhaupt keinen Widerspruch gegeben. Hätte jeder verstanden. Stattdessen rettet er seine Familie. Und ganz am Ende dieser Geschichte, die Brüder trauen sich immer noch nicht zu Josef, aber sie haben kapiert, wir müssen hin, sonst kriegen wir Probleme. Und sie kommen zu ihm. Aber sie sind ziemlich derbe drauf, denn sie behaupten, der Vater hätte vor seinem Tod ihnen ein Versprechen abgenommen, das auch für Josef bindend wäre, nämlich er solle seinen Brüdern vergeben. Und dann als zweite nochmal schöne, kräftige Aktion, das Erinnern daran, dass man doch an den gleichen Gott glaubt. Also die beiden größten Trümpfe, die Brüder aufziehen können, ne? Dein Vater hat testamentarisch verfügt und wir glauben noch an den gleichen Gott. Das sind die einzigen beiden Joker, auf die beiden Brüder setzen können oder setzen wollen. Und dann kommt eben das Überraschende, dass Josef weint. Als mächtigster Mann am Hofe des Pharaos kommen ihm die Tränen. Etwas, was üblicherweise an einem Pharaonenhof nie passiert. Da ist man eher Angela Merkel oder Königin von England, also Gefühle zeigen, war nicht angesagt. Überhaupt nicht. Also von daher klingt das für uns so ganz normal, aber für die damalige Zeit war das ein absolutes No-Go. Ein Mann, der weint, das ist no way. Geht gar nicht. Er weint. Und dann machen seine Brüder am Ende doch genau das, was er in seinem Traum vor Jahrzehnten schon gesehen hat. Sie fielen vor ihm nieder. Sie sagen, wir sind deine Knechte. Beeindruckend. Also das, was er geträumt hat, das wiederholt sich ihm ein drittes Mal, dass das, was er im Traum gesehen hat, Realität wird und er die Träume auch deuten kann und sie tatsächlich sich dann auch so ereignen. Und dann Luther übersetzt es auf eine andere Art und Weise. Er sagt ihnen schon, also fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Oder Luther sagt, fürchtet euch nicht, ich bin doch nicht Gott. Das heißt, macht euch an der Stelle keine Sorgen. Und dann der zweite Satz bei Luther, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das ist der literarische Höhepunkt dieser Josefs-Novelle in diesem 50. Kapitel. Ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redet freundlich mit ihnen. Das ist im ersten Buch Mose in einer Zeit, die ja nun also wirklich 3000 Jahre zurückliegt, vermutlich kulturell das erste Mal, dass in einer solchen Art und Weise von Vergebung geredet wird. Im Alten Testament heißt es noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt also, dass wenn jemand geschädigt wurde, auch die andere Person geschädigt wurde, wenn jemand Übles getan wurde, man auch Übles zurücktat, war völlig selbstverständlich. Und im Alten Testament das, was jeder erwarten würde. Was hier passiert ist, wenn man so will, es gibt auch Bücher zu diesem Thema und mittlerweile im Buchhandel, ist radikale Vergebung. Eine Vergebung, die wirklich bis an die Wurzel reicht. Das heißt, Josef ist das erste Beispiel in der Literaturgeschichte, wo jemand ganz und gar radikale Vergebung hat. Und auch deutlich macht, Leute, das steht mir nicht zu, an euch hier jetzt ein nochmal mich zu rächen. Das steht mir nicht zu. Wenn, dann steht das Gott zu. Aber nicht mir. und er vergibt. Und ich finde das so schön, dass bereits im ersten Buch Mose dieses Kapitel von all dem, was in einer so normalen Familie passieren kann oder auch Verwandtschaft passieren kann, bereits exemplarisch einmal aufgezeigt wird und bereits im ersten Buch der Bibel das Thema Vergebung ein ganz wesentliches Element hat. Wie wichtig Vergebung ist. Josef hätte vollkommen zu Recht anders handeln können und dürfen. Man hätte 100% Zustimmung bekommen. Und gerade als mächtiger Mann am Pharaonenhof wäre das wirklich durch und durch nachvollziehbar gewesen. Aber er hat diese Last, die auf den Schultern seiner Brüder und auf seinem Leben war, diese Verletzung, diese Erfahrung, die wollen mich töten. Die machen das. Meine eigenen Brüder wollen mich töten, wollen mich in diese trockene Zisterne stürzen, wo klar ist, da fällst du 8 bis 10 Meter, kommst du nie wieder hoch, entweder bist du gleich tot oder mit gebrochenen Knochen wartest du, bis der Tod dich ereilt. Das ist so der letzte Gruß von meinen Brüdern. Das ist heftig. Aber er vergibt. Und er macht auch deutlich, dass er das will. Er ist gerührt. Er zeigt Gefühle, die ihn tief bewegen und ist zur Vergebung bereit. Der Cliffhanger vom Anfang des Gottesdienstes, ihr erinnert euch noch, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Im Hebräischen bedeutet dieser Begriff vergeben so viel wie tragen, aufheben. Also Vergebung heißt, ich hebe das auf. Und im Hebräischen, im semitischen Sprachraum haben Worte nie nur eine Bedeutung. Es sind immer so Wortfamilien. Etwas aufheben bedeutet vergeben. Etwas an sich nehmen und hochheben bedeutet vergeben. Aber es bedeutet eben auch genauso, ich nehme diese Last, die noch auf dir liegt, ich hebe sie auf. Und ich nehme sie damit von dir. Und das finde ich sehr schön, weil es deutlich macht, wenn Menschen Dinge tun, die wirklich übel sind, die böse sind, die gemein sind, dann wird es sie belasten. A, als Person selbst, B, in der Beziehung zu anderen. Und Vergebung bedeutet, ich bin bereit, von meiner Seite aus, diese Last von dir und von mir und von uns zu nehmen. Aber es bedeutet, es ist eine sehr aktive Handlung. Und das finde ich schön, dass seit 3000 Jahren sprachlich klar ist, Vergebung heißt eben nicht, ach, ist egal, sondern Vergebung ist ein zutiefst aktiver Prozess. Ich nehme etwas von dir, von mir, von uns, damit es uns nicht mehr belastet. Vergebung und Versöhnung sind dabei übrigens zwei verschiedene Dinge. Vergebung ist etwas, was ich einseitig machen kann. Versöhnung bedeutet, beide Seiten müssen dazu gehören. Es gibt eine Frau, die heißt Eva Moses Kor. Die war Zwilling, eineiiger Zwilling, und sie war Jüdin. Und sie wurde in den 30er Jahren geboren. Und sie kam mit ihrer Familie ins KZ und hat dort den bestialischen Arzt Dr. Mengele gehabt, der sie und ihre Schwester für seine Experimente an eineiigen Zwillingen genutzt hat, um zu sehen, welche Gifte, welche Geschichten bei eineiigen Zwillingen dazu führt, dass eines der Kinder stirbt und das andere überlebt, damit man exakt die Dosierung weiß, die man braucht, um die Menge am Gift möglichst minimal zu halten, weil es kostet ja Geld. Mengele war wirklich ein perverser KZ-Arzt vom Schlimmsten. Und sie war mit ihrer Schwester eben auch dort im KZ mit Mengele. Ihre Schwester ist gestorben, sie hat überlebt. Und diese Frau hat in den 80er Jahren sich entschieden, da lebte sie schon seit Jahrzehnten in den USA, dass sie den Ärzten im KZ vergeben möchte. Eva Moses Kor hat für sich verstanden, dass sie immer noch einen Rucksack auf ihrer Schulter hatte und dass das nicht hilfreich war. Und sie hat öffentlich kundgetan, dass sie Dr. Mengele und seinen Kollegen vergibt für das, was sie ihrer Familie angetan hat, ihrer Schwester angetan hat, ihr selbst angetan hat. Und in der jüdischen Community gab es einen Riesenaufschrei, weil die sagten, das kannst du nicht. Diese Schuld darfst du niemals nehmen. Diese Schuld darfst du niemals aufheben. Und das ist auch nachvollziehbar, auch wenn man überlegt, was dem jüdischen Volk passiert ist. Und Eva Moses Kor hat aber, glaube ich, zutiefst diesen hebräischen Begriff des Vergebens verstanden. Ich möchte das nicht mehr auf meiner Schulter haben. Es ist ein einseitiges Geschäft. Und sie hat es für sich getan, weil sie diese Last loswerden wollte. Und das ist vielleicht auch das, was für den Begriff Vergeben so wichtig ist. Es muss nicht beidseitig sein. Aber wenn ich einen Menschen vergebe für das, was er sie mir angetan hat, werde ich leichter. Mein Leben wird leichter. Mein Rucksack, den ich auf meiner Schulter trage, der Rucksack meines Lebens wird leichter. Je mehr ich vergebe, desto leichter wird das, was zu mir in meinem Leben kommt. Und wenn daraus noch nicht mehr Vergebung, sondern Versöhnung werden kann, noch viel schöner. Versöhnung ist das Beidseitige. Und auch da hat Eva Moses Kor dann nochmal sehr viel Aufsehen erregt, weil es gab noch einen Arzt, der lebte, der älter war als sie. Und sie kam auf die glorreiche Idee, diesen Mann, der älter war als sie, zu adoptieren. Was rechtlich möglich war, muss ich sagen. Und hat ihn zu ihrem Sohn erklärt. Und der Arzt war auch dazu bereit, auch als Zeichen der Versöhnung. Riesenaufschrei ein zweites Mal in der jüdischen Community, das kannst du nicht machen. Aber Eva Moses Kor hat für sich verstanden, ich möchte nicht nur Vergebung, ich möchte Versöhnung. Und der einzige Mensch, mit dem ich stellvertretend diese Versöhnung leben kann, ist dieser Arzt. Und sie sagt, ich möchte ihn in der Versöhnung so nah wie möglich an mich heranholen. Und das war für sie die Adoption, als Zeichen, nicht nur zu vergeben, sondern zu versöhnen. Die Josefs-Novelle, also wenn jemand noch mal im Urlaub ein bisschen Zeit und Lust hat, Bibel lesen möchte, erstes Buch Mose ab Kapitel 32. Das ist der längste zusammenhängende Text, den wir im Alten Testament finden, der wirklich schön ist. Und du hast ja gerade vorhin berichtet, dass du ja auch den Zauberberg gelesen hast, auch ein wunderschönes Buch. Die sprachliche Dichte dieser Kapitel im ersten Buch Mose ab Kapitel 32, ich mag es nicht vergleichen, aber es geht fast in eine ähnliche Qualität. Es ist so schön, es zeigt so schön auf, wie Menschen in Familien sein können, wie sich zerstreiten, zerhacken, schlecht übereinander reden, böse miteinander umgehen, bis hin zu Mord und Totschlag. Aber am Ende, ganz am Ende, kommt genau eben diese Erfahrung, dass jemand, der die Macht hat, alles zu töten, was ihn ärgert, stinkt oder einfach geärgert oder verletzt oder gemein zu ihm war, er hat all diese Macht. Und er entäußert sich komplett seiner Macht, weint und vergibt seinen Bürgern. Das ist eine wunderschöne Einladung, einfach auch zu schauen, wo habe ich denn vielleicht Last in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht Menschen, denen ich bislang nicht vergeben habe? Und wenn ich solche entdecken sollte, ermutige ich euch sehr, denkt drüber nach. Und macht mal ein bisschen vielleicht Erfahrung damit, wie schön es ist, sich leicht zu machen. Und mit jeder Situation, mit jedem Menschen, dem ich vergebe, egal ob die Person es versteht oder nicht versteht, wird mein Leben leichter. Und ich habe etwas verstanden, was zutiefst auch zur Geschichte des Alten und Neuen Testamentes gehört. Willst du Gerechtigkeit? Willst du Gericht? Das ist Gott. Lass es ihm. Es nützt uns nichts, es dient uns nicht, über andere Menschen zu richten, sie zu verurteilen. Lass es bei Gott. Das ist besser aufgehoben als bei uns. Aber das, was bei uns ist, was einfach hilfreich und gut ist, vergib. Mach dich damit leicht. Und Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Wenn wir aufheben, was uns zwischen Menschen beschwert, so erfüllen wir das Gesetz Christi. All das, was Jesus Christus gepredigt hat, ist zutiefst verwoben mit dieser Idee der Vergebung. Amen. Amen. So sei es. Das ist das hebräische Wort für eine Bestätigung. Ne? So soll es sein. So sei es. Nichts anderes bedeutet das Wort Amen. Ging doch in der Länge, oder?
War zu kurz.
War zu kurz?
Ja, das war zu kurz.
Schleimer.
Genau. Was willst du trinken?